Also wirklich regelmäßig, so dass man sagen würde, was, also wie definiere ich regelmäßig? Das definiere ich eigentlich so, dass die Patienten, die bei mir in der Praxis sind, die Praxis verlassen und haben einen Folgetermin.
Auf der einen Seite soll man das Ganze noch persönlicher und individueller machen, um vielleicht nicht zu viele Ressourcen zu verschwenden. Auf der anderen Seite fehlen einfach die Kapazitäten dazu.
Großes Stichwort im Moment in der Kardiologie, die personalisierte Medizin. Also nicht gießkannenmäßig, jeder kriegt alles, sondern gezielt, je nach Alter, je nach Krankheitsbild, den Patienten diagnostizieren und behandeln.
Hand aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk.
Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz, Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge.
Schönen guten Morgen, Thomas. Hallo.
Markus, guten Morgen. Ich habe mir heute früh irgendwie so gedacht, wir könnten uns doch mal über etwas unterhalten, das so ein bisschen was auch mit Autos zu tun hat.
Mit Autos? Wie kommst du jetzt da drauf, Thomas?
Also ich würde mal sagen, jedes Auto hat ein Kernstück, nämlich seinen Motor.
Ja.
Und ich glaube, für jeden von uns ist es vollkommen selbstverständlich, bei neueren Fahrzeugen regelmäßig zur Wartung zu gehen. Und dann dachte ich mir, Motor, Auto, Herz, Herzgesundheit, der Vergleich geht doch, oder?
Absolut, ja klar. Der Vergleich ist berechtigt. Zumindest kann ich mir denken, worauf du jetzt anspielst, auf natürlich regelmäßige Kontrollen unseres Motors, regelmäßige Werkstattvorstellungen. Ja, wobei bei meinem Auto zumindest ist es so, ich werde da drauf hingewiesen, also und zwar lästig drauf hingewiesen. Also wenn da irgendwie ein Termin ansteht, dann werde ich da jedes Mal, wenn ich ins Auto steige, sehr freundlich, aber bestimmend darauf hingewiesen, ich muss jetzt einfach zur Werkstatt.
Ja, da stellt man sich schon die Frage, warum das bei uns Menschen in medizinischer Hinsicht nicht vielleicht auch ab und zu sinnvoll wäre. Aber Markus, ganz klar eine Frage an dich. Wie oft gehst du eigentlich zum Kardiologen?
Ach, zum Kardiologen jetzt? Ja, jeden Tag gehe ich zum Kardiologen, ja, zu mir selbst. Ja, aber ja, ich habe es wirklich nicht weit und außerdem, ich bin ein schwieriger Patient, Thomas, ja, das weißt du noch gar nicht. Ja? Wir reden ja hier immer über andere und über dich, aber über mich und meine Gesundheit reden wir eigentlich fast nie. Ich bin ein sehr schwieriger Patient, wie übrigens alle Ärzte. Ich glaube, es ist ein offenes Geheimnis, dass auch Ärzte nicht gerne Ärzte behandeln, ja, auch wenn keiner darüber spricht, ist so ein Tabuthema, sollten wir vielleicht auch mal eine Folge machen. Aber jetzt ganz im Ernst, ja, ich messe ab und zu meinen Blutdruck, stichprobenartig. Wenn irgendwas ist, dann schreibe ich mir auch mal ein EKG. Und ich habe sogar eine Methode entwickelt, wie ich mir selber, ist ein bisschen mit Verrenkung, aber es ist möglich, mir selber einen Ultraschall mache. Also untersuchen kann ich mich selber, aber dann gehen wir ja noch den Schritt weiter. Wie interpretiere ich meine eigenen Befunde? Und das ist ein ja sehr, sehr diffiziles Thema, Thomas. Darüber machen wir wirklich mal eine eigene Folge, weil da musst du ja auch eine Objektivität haben, die zum Teil schwierig ist, wenn es um einen selber geht.
Also stelle ich mir auch sehr schwer vor. Und vielleicht lass uns mal an der Stelle noch weg vom Behandeln des Mediziners gehen, sondern wirklich die Frage nochmal in den Raum stellen, wie oft sollte denn zum Beispiel so jemand wie ich zur Wartung in deine Werkstatt kommen?
Ja, ich glaube genau, du sagst, dass so jemand wie du, jetzt müsste man ja fragen, wer bist du denn, gell, der da sagt, so jemand wie ich? Gell?
Also ich dachte, Markus, ich dachte nach 160 Folgen kennen uns unsere Zuhörer und wissen genau, dass wir Mitte 50 sind, sportlich gut gelaunt. Der eine hat ein bisschen mehr Haare, der andere ein bisschen weniger. Ich glaube, ich bin so ein Klassiker, der für einen Werkstattbetrieb geeignet wäre, oder?
Ja. Also ich glaube, du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an, weil wir müssen unterscheiden, wie oft sollte man sich zu einem Gesundheitscheck vorstellen und wie oft muss man zum Kardiologen gehen. Das eine hat ja mit dem anderen primär mal nichts zu tun. Denn das, um herauszufinden, ob du jetzt unterm Strich gesund bist, da gehst du zu deinem Hausarzt, der macht dann ein paar körperliche Untersuchungen, der misst eben den Blutdruck, der schreibt vielleicht noch ein EKG und der nimmt so ein Routineblut ab. Und wenn das alles in Ordnung ist, dann hat sich das ja erledigt. Ja? Wenn du natürlich jetzt eine Herzerkrankung hast, dann hängt es von den Faktoren ab, welche Art von Herzerkrankung hast du. Also wenn es jetzt nur in Anführungsstrichen hoher Blutdruck ist, dann reicht es, wenn du alle paar Jahre mal beim Kardiologen dich vorstellst. Wenn du einen Herzklappenfehler hast, der minimal ausgeprägt ist, reicht es ebenfalls alle paar Jahre. Wenn du allerdings schon einen Herzinfarkt hattest oder wenn du eine Herzschwäche hast oder einen höhergradigen Klappenfehler, dann musst du öfters kommen und das schwankt dann zwischen 3 Monaten im Extremfall und vielleicht 1 Jahr. Ja, aber das ist, du hast es am Anfang gesagt, sehr individuell geregelt und das kommt auch immer auf den Patient an. Ja, wie groß ist das Sicherheitsbedürfnis vom Patienten? Gibt auch Patienten, die sagen, naja, wenn ich nicht alle drei Monate zum Kardiologen muss, ist es mir gerade recht, dann komme ich nicht ständig mit meiner Erkrankung in Berührung.
Und Markus, wenn man jetzt tatsächlich dann eben zum Kardiologen muss oder sich eben halt auch durchchecken lassen will, wie würdest denn du die kardiologische Versorgung in Deutschland beschreiben?
Naja, das kannst du ja nur mal in Stichproben machen und bei irgendeinem Kardiologen per Zufallsprinzip in Deutschland anrufen und nach einem Termin fragen. Ich glaube nicht, dass du einen Kardiologen findest, wo du für einen Routinetermin kürzer als 6 Monate warten musst. Ja? Und warum ist es so? Weil es halt zu wenig gibt. Also in Deutschland gibt es aktuell, ich habe das mal nachgeguckt, etwa 6.000 Kardiologinnen und Kardiologen und davon sind ungefähr ein bisschen mehr als ein Drittel, also 2.500 in eigener Praxis niedergelassen. Ja, und also 2.500 für die ganze Bundesrepublik finde ich jetzt relativ wenig und entsprechend ist die Wartezeit sehr, sehr lange. Ja, das gilt aber nicht nur für Kardiologen, es gilt generell für alle Fachärzte.
Also die Zahl finde ich auch verwunderlich. Ich hätte jetzt gesagt, dass es mindestens 10.000 Kardiologen gibt in Deutschland. Und ich hätte auch eher geschätzt, dass die Hälfte aller Kardiologen niedergelassen sind und der Rest sich in Krankenhäusern oder Herzzentren befindet. Also die Zahl finde ich jetzt auch überraschend niedrig.
Ja, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass es, auch das ist eine Statistik, jährlich in Deutschland etwa 2 Millionen Menschen wegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen wirklich behandelt werden. Ja, also das heißt, für 2.500 niedergelassene Kardiologen ist es sehr, sehr viel. Ja.
Markus, vielleicht an der Stelle mal kurz eine Frage, weil wir jetzt auch hier sehen, dass sehr viele Kardiologen in Krankenhäusern niedergelassen sind. Ist es dann so, wenn man einen Notfall verspürt, in welcher Form auch immer, macht es dann überhaupt noch einen Sinn, zum Kardiologen in die Praxis zu gehen oder sollte man immer gleich schon in die Notaufnahme gehen?
Ja, also um das, dass da kein Missverständnis, du sagtest eben, im Krankenhaus niedergelassen sind.
Ich wusste es, Markus, dass du das gehört hast.
Das muss ich korrigieren.
Bitte korrigiere es, gerne, sehr gerne.
Also es gibt aber tatsächlich, deswegen darüber lohnt es sich schon zu sprechen, es gibt immer mehr Kliniken, die sogenannte medizinische Versorgungszentren oder MVZs gründen und dadurch erreichen, dass sie Fachärzte ans Krankenhaus binden. Das heißt, oft sind Kardiologen tatsächlich auf dem Klinikgelände oder in unmittelbarer Nachbarschaft und gehören verwaltungstechnisch und vielleicht auch sind sie im Angestelltenverhältnis der Klinik. Aber das ist noch relativ selten, weil natürlich der Hauptgrund, warum Kardiologen in die Niederlassung geht und sowas bei mir persönlich ja auch, ist, dass man dann den Vorteil hat, sein eigener Herr und sein eigener Chef zu sein. Und aber das war jetzt nur ein kurzer Ausritt in die ja wieder vertragsarztrechtlichen Bedingungen. Es ist tatsächlich so, es gibt Niedergelassene selten am Krankenhaus. Es gibt auch die Möglichkeit, als Privatpatient sich im Krankenhaus behandeln zu lassen, weil die Chefärzte natürlich privat abrechnen. Manchmal auch müssen sie beantragen, eine Verfügung haben, ambulant in bestimmten Fällen tätig zu werden. Das ist aber alles die Ausnahme. Und von daher reicht das nicht aus. Und wenn du jetzt ein akutes Problem hast, dann kommst du auch nicht dann zu einem niedergelassenen Arzt, egal ob der im Krankenhaus ansässig ist oder in einer Praxis woanders, sondern du kommst in die Notaufnahme. Das hat dann aber mit ambulanter Medizin nichts zu tun, sondern in dem Moment bist du ein stationärer Patient.
Markus, lass uns mal ein bisschen ins Detail gehen. Wer muss denn jetzt eigentlich... Und du hattest vorher mal ganz kurz das Thema angeschnitten. Wer muss überhaupt regelmäßig zum Kardiologen gehen?
Also wirklich regelmäßig, sodass man sagen würde, wie definiere ich regelmäßig? Das definiere ich eigentlich so, dass die Patienten, die bei mir in der Praxis sind, die Praxis verlassen und haben einen Folgetermin. Egal, wann der ist. Aber das würde ich jetzt mal als regelmäßig definieren. Es gibt auch Patienten, die haben irgendwelche Beschwerden, da steckt nichts dahinter. Junge Leute, da sage ich ja nicht, kommen Sie bitte egal wann wieder, sondern da sagt man, das hat mit dem Herzen nichts zu tun. Wünsche Ihnen einen schönen Tag und auf Wiedersehen. Aber die, die regelmäßig kommen, das sind also Patienten, wenn man es mal so eingruppiert, die, am häufigsten die koronare Herzerkrankung, also Patienten, die einen Herzinfarkt hatten, die schon Stents bekommen haben, die sehen wir regelmäßig. Dann die Patienten mit Herzschwäche, Herzinsuffizienz, ganz wichtig. Dann Patienten, die Herzklappenerkrankungen haben, und zwar nicht die leichten, die man alle paar Jahre mal routinemäßig anschaut, sondern schon so, dass man sagt, wir müssen das kontrollieren, um herauszufinden, ob das progredient ist. Dann Herzmuskelerkrankungen, die sogenannten Kardiomyopathien, müssen regelmäßig gesehen werden. Und Patienten mit Herzrhythmusstörungen, zum Beispiel langsamer Herzschlag, sehr schneller Herzschlag oder Vorhofflimmern, die werden auch regelmäßig gesehen. Und last but not least, natürlich Patienten, die Geräte implantiert bekommen haben, also Herzschrittmacher, Defibrillatoren, die müssen auch regelmäßig gesehen werden.
Markus, die Zeitintervalle werden sicherlich unterschiedlich sein. Vielleicht kannst du uns darüber auch noch kurz was sagen. Aber vielleicht vorweg noch eine Frage aus deinem Praxisalltag. Kannst du eine Quote geben, wie viele Patienten, Patientinnen wirklich auch dann zu der von dir aufgeforderten Kontrolltermin wirklich kommen?
Ja, also das ist eine sehr hohe Quote, die dann wieder kommt, weil Patienten das schon in der Regel ernst nehmen, wenn sie was am Herz haben. Und ich würde mal sagen, die natürlich gibt's Patienten, die vergessen mal einen Termin, weil 12 Monate zum Beispiel ist eine lange Zeit. Wir haben ein System, dass wir Patienten an den Termin erinnern. Also so ein paar Tage vorher bekommen die eine Nachricht, dass sie jetzt einen Termin haben. Das ist sehr hilfreich. Aber ich würde mal sagen, die Ausfallrate ist da bei weit, weit unter 10%. Und von daher haben wir da eigentlich kein Problem, die Patienten zu motivieren, wieder zu kommen.
Also dann ist es bei euch besser wie beim Zahnarzt?
Vermutlich, gell? Das Herz, das hatten wir schon öfters thematisiert, ist halt ein besonderes Organ. Und das weiß natürlich jeder Patient, dass er, jetzt sehen wir mal, du hast den Vergleich mit dem Zahn gebracht. Natürlich ist es auch nicht toll, wenn ich warte, bis der Zahn dann wehtut. Aber Patienten wissen das natürlich, dass sie jetzt einer akuten Zahngeschichte nicht versterben werden. Beim Herzen ist es halt anders und ich glaube, das ist so der Unterschied.
Markus, lass uns mal in die Zeitfenster einsteigen. Vielleicht kann man das einmal so nach den Erkrankungsbildern, die du vorher beschrieben hast, nochmal ein bisschen auf den Punkt bringen, dass wir ein Gefühl dafür kriegen, in welchen Zeitintervallen man dann zur Kontrolle bei dir aufschlägt.
Ja, gerne. Also fangen wir mal mit dem häufigsten an, die stabile koronare Herzerkrankung. Also nehmen wir mal an, du hättest jetzt einen Stent bekommen vor ein paar Monaten. Und dann kommst du regelmäßig Pi mal Daumen alle 12 Monate vorbei. Ja. Da ist dann aber auch beinhaltet, dass wir deine Risikofaktoren überprüfen, also dass wir auch über dein Cholesterin sprechen, ja. Und immer auch als Basis oder Voraussetzung, dass du stabil bist. Also, dass du keine Beschwerden hast, dass sich nichts verändert in deinem Leben, dass du jetzt nicht auf einmal einen höheren Blutdruck hast oder auf einmal mit der Leistung Probleme bekommst. Also das ist immer die Voraussetzung. Dann reichen alle 12 Monate. Wenn du die Krankheit schon 20 Jahre hast und es passiert nichts, kann man theoretisch auch sagen, alle 2 Jahre. Ja, immer ein bisschen individuell. Alles, was ich hier sage, ist ja nicht in Stein gemeißelt, sondern ist nach Absprache Arzt, Patient und nach den persönlichen Vorlieben vom Patienten. Wenn ich jetzt einen Patienten habe, der einen Herzinfarkt gehabt hat, der kommt dann in der Regel aus der Klinik, geht in die Reha, dann will er einen Termin haben, dann sehen wir den gerade im ersten Jahr etwas engmaschiger, vor allen Dingen, wenn wir noch Behandlungsoptionen noch ausführen müssen, also Anpassung der Medikation, Erhöhung der cholesterinsenkenden Therapie. Viele Menschen sind verunsichert, kommt auch oft vor, auch das hat man schon mehrfach thematisiert. Wenn man einen Herzinfarkt hat, ist man sensibilisiert auf alles, was oberhalb des Bauchnabels bei uns im Körper passiert. Also wenn es da irgendwo mal zwickt und sticht, dann kommen die Menschen sehr viel häufiger, weil sie verunsichert sind. Und deswegen sehen wir die im ersten Jahr etwas engmaschiger, dann auch jährlich. Dann sind wir wieder bei der stabilen KHK. Herzschwäche kommt so ein bisschen auf die Ausprägung an. Wenn es nur eine leichte Form der Herzschwäche ist, reicht auch alle 12 Monate. Je ausgeprägter die aber ist, desto häufiger kommen die zu uns. Im Extremfall wirklich alle 6 Wochen oder 3 Monate. Einfach deswegen, weil wir gesehen haben, und da gibt es auch Studien, je besser diese Patienten ambulant angebunden sind, desto eher lassen sich Krankenhausaufenthalte vermeiden. Deswegen ist es ganz wichtig. Bei den Herzklappenerkrankungen ähnlich, je nach Ausprägung, wenn das noch leicht oder mittelgradig das Vizium, wie wir das als Fachbegriff nennen, ist, dann reichen 1 bis 2 Jahre. Und wenn das aber schon eine höhergradige Stenose zum Beispiel ist oder eine höhergradige Insuffizienz, dann sehen wir die Patienten mindestens halbjährlich. Vorhofflimmern kann man sagen, auch eine sehr häufige Diagnose. Wenn der Patient stabil ist, alle 12 Monate, Kardiomyopathien ebenfalls alles so halbjährlich, 12 Monate, je nachdem, wie es dem Patienten geht. Und ganz banale arterielle Hypertonie, gut eingestellt, die muss, wenn überhaupt, alle paar Jahre zum Kardiologen. Ja? Und das sind natürlich sehr, sehr viele Patienten, wenn man das jetzt mal alles so zusammennimmt und das wiederum erklärt den Terminstau.
Ja, das wird sehr verständlich. Wenn man dann nochmal die Zahlen vom Eingang sich betrachtet, dann ist, glaube ich, klar, dass man sich wirklich schwer tut, Termine zu bekommen. Vielleicht nochmal im Abschluss zu unserer heutigen Folge. Was passiert denn überhaupt bei den Kontrollen? Du hast teilweise das jetzt schon angesprochen, aber vielleicht nochmal so ein bisschen auf den Punkt gebracht, damit man sich vorstellen kann, was überhaupt über eine Anamnese hinaus dann passiert.
Ja, genau. Aber die Anamnese ist für uns weiterhin ein ganz zentraler Bestandteil dieser kardiologischen Vorstellungen, weil wir wollen ja bei jeder Erkrankung wissen, gibt es Veränderungen. Und je nachdem, wie die Veränderungen sich gestalten, desto mehr müssen wir dann tätig werden. Wenn jemand überhaupt keine Veränderung hat und beschwerdefrei ist, braucht man auch nicht jedes Mal das ganze Programm durchziehen. Das finde ich dann ehrlich gesagt unnötig. Wenn aber irgendein Hinweis ist, ja, und da muss man, das ist die Kunst der Anamnese, also man kann das nicht oft genug betonen, sage ich auch immer jüngeren Kolleginnen und Kollegen oder die in Ausbildung sind, ja, oder auch Studenten, die Anamnese ist viel, viel schwieriger zu lernen, wie, ich sage jetzt mal, eine technische Untersuchung wie EKG zu lesen oder Ultraschall zu machen. Denn wir reden nicht mit einem Roboter, wir reden mit Menschen und jeder Mensch interpretiert Fragen anders. Oder besser gesagt, die Botschaft einer Frage interpretiert immer derjenige, der gefragt wird. Und wenn ich dich jetzt frage, geht's dir gut, dann hast du vielleicht ein ganz anderes Gefühl, wie es zu sein hat, wenn es dir gut geht, wie ich das zum Beispiel denke. Ja? Also wenn du sagst, es geht mir gut und sagst, ich habe zwar immer Atemnot, wenn ich zwei Treppen steige, aber das beeinträchtigt meine gute Laune nicht, dann sagst du mir, es geht mir gut, aber verschweigst, dass du Atemnot hast bei Belastung. Deswegen muss man immer gezielt fragen. Und das ist eine spezielle Technik, die lernt man mit jedem Jahr dazu. Auch ich lerne noch dazu. Und je nachdem, was dann in diesen Gesprächen rauskommt, muss man dann entsprechende Untersuchungen machen. Natürlich muss man, wenn jemand mit einem Herzklappenfehler kommt, dann bekommt er auch jedes Mal einen Ultraschall. Das gehört einfach dazu. Und wenn jemand mit einem ehemaligen Herzinfarkt kommt, dann kriegt er auch jedes Mal ein EKG. Also so die Basis ist immer, aber Stichwort Belastungsuntersuchung, wann machen wir das? Eben dann, wenn wir das Gefühl haben, wir bekommen durch so eine Untersuchung noch mehr Informationen, die wir brauchen. Und von daher ist das die spannende Frage immer auch für uns, sonst wäre es ja auch langweilig, unser Job. Wir müssen das individualisiert machen oder personalisiert. Großes Stichwort im Moment in der Kardiologie, die personalisierte Medizin. Also nicht gießkannenmäßig, jeder kriegt alles, sondern gezielt, je nach Alter, je nach Krankheitsbild, den Patienten diagnostizieren und behandeln.
Markus, kannst du dir vorstellen, dass in der Zukunft die Anamnese über Videocalls stattfindet oder findet das sogar schon so statt?
Also es findet zum Teil statt. Ich sehe da allerdings ehrlich gesagt im Moment keinen großen Vorteil, weil ich kriege ja nochmal andere und viel genauere Informationen, wenn wirklich der Patient mir gegenüber sitzt. Ja, das geht zwar mit moderner Technik, sehe ich dich, aber der ganze Habitus, Hautkolorit, deine Bewegungen und so, das gehört ja auch mit dazu. Und solange das noch nicht, und soweit sind wir ja, Klammer auf, Gott sei Dank noch nicht, Klammer zu, dass du mit einem Roboter sprichst eines Tages, der mit künstlicher Intelligenz Fragen stellt und dann sagt, okay, das sollten wir mal weiter abklären. Mhm. Würde ich mal sagen, ist die direkte Sprechstunde einfach noch die bessere und ich hätte auch keine Zeitersparnis. Also mir persönlich oder es würde ja nicht dazu führen, dass in unserer Praxis mehr Termine frei werden, weil ich muss mich ja dann einfach vor einen Computer setzen, muss dort meine Arbeit machen.
Markus, du hast gerade das Stichwort personifizierte Medizin verwendet. Und für mich ist es ein bisschen ein Widerspruch, wenn man überlegt, dass uns die Kapazitäten, also jetzt eure Kapazitäten fehlen. Also auf der einen Seite soll man das Ganze noch persönlicher und individueller machen, um vielleicht nicht zu viele Ressourcen zu verschwenden. Auf der anderen Seite fehlen einfach, sage ich mal jetzt auf unser Fachgebiet hier bezogen, die Kardiologie, einfach die Kapazitäten dazu. Wie will man denn diesen Spagat überhaupt in der Zukunft gehen? Ist jetzt ein bisschen eine gesellschaftsphilosophische Frage.
Ja, ich weiß es nicht. Also eigentlich ist es nicht so richtig ein Widerspruch, weil wenn ich jetzt zum Beispiel dir sage, dass da gehen wir jetzt wieder in berufspolitische oder abrechnungstechnische Fragen, was ja die Patienten in der Regel nicht wissen. Aber wir werden ja nach Pauschalen sozusagen von der Krankenkasse bezahlt. Also es gibt diesen sogenannten Kardiologiekomplex, und bei dem Kardiologiekomplex ist obligat, dass wir eine Echokardiographie, also Ultraschalluntersuchung vom Herzen durchführen. Unabhängig davon, ob der Patient es jetzt braucht oder nicht. Und da siehst du schon mal die, ja, aus meiner Sicht, völlige, es geht am Thema vorbei und auch am Thema der personalisierten Medizin. Denn der Patient soll einen Ultraschall bekommen, wenn eine Indikation da ist, und nicht, damit ich einen Komplex aufrufen kann, damit ich mit der Krankenkasse das abrechnen darf. Ja? Und von daher, viele Patienten, die kommen aus der Klinik, die haben einen Ultraschall, der ist 3 Wochen alt oder 4 Wochen alt, ja, und wir müssen ihn in der Praxis wiederholen, um diesen Komplex abzurechnen, was unnötig ist. Viel wichtiger wäre ja dann, ein Gespräch vielleicht zu führen, wie es dem Patienten geht, und Richtung Prävention zu schauen, was kann man noch verbessern, ja. Das kann man natürlich on top machen, wirst du jetzt sagen, aber dann kriegen wir dann das Ressourcen- und das Zeitproblem hin. Also die Lösung wäre, und das ist kein Widerspruch, personalisierte Medizin. Das heißt, mit jedem Patient individuell umgehen, schauen, was braucht er jetzt an Untersuchung, Diagnostik, an Gespräch, an Therapie, und dann mit Blick auf die Ressourcen ihm das anbieten, was er wirklich braucht, und nicht das, was ich machen muss, um einen Abrechnungskomplex auszulösen.
Markus, du hast jetzt das Stichwort verwendet, was sicherlich den meisten Zuhörerinnen und Zuhörern nicht bekannt ist. Mir war es übrigens auch nicht bekannt. Ich habe es jetzt parallel ein bisschen nachgelesen, den Kardiologiekomplex. Aber so wie du gerade sprichst, ist es natürlich schon ein bisschen unlogisch zu sagen, man fasst mehrere Leistungsparameter zusammen und du kannst nur alles miteinander, aber nicht einzeln abrechnen. Also da gäbe es, glaube ich, vielleicht müsste man da mal eine Folge dazu machen. Empfehlungen an die Krankenkassen und ihre Abrechnungssysteme. Aber ich glaube, da bewegen wir uns auf dünnem Eis.
ja, du sprichst da wirklich was an, wo wir uns dann wirklich in einen Dschungel des Abrechnungssystems begeben. Können wir gerne mal machen. Aber allein diese paar Minuten jetzt zeigen ja den Irrsinn auf, der da uns auferlegt wird. Und die entscheidende Frage ist ja, wie rechnet ein Arzt am besten seine Leistung ab? Und da gibt's natürlich immer bei den Juristen zum Beispiel, bei den Anwälten ist es ganz einfach, und auch beim Steuerberater, der rechnet im Minutentakt ab und hat pro Minute, kriegt er sein Honorar und es wird bezahlt. Ja? Und beim Arzt ist es halt ganz anders, sondern wir werden im Grunde genommen für Untersuchungen bezahlt, das alte Leid, ja, und nebenbei sicherlich auch ein Grund dafür, warum unser Gesundheitssystem so teuer ist. Wenn ich für Untersuchungen bezahlt werde, muss ich auch Untersuchungen machen. Und mir persönlich, ich habe es eben schon angedeutet, wäre es viel lieber, ich müsste mal die eine Untersuchung nicht machen und könnte mich vielleicht mal mit dem Patient über Themen auseinandersetzen, über die halt überhaupt nie gesprochen wird. Und das wiederum aber dann abzubilden, auch, muss man ja auch fairerweise sagen, zu kontrollieren. Wer kontrolliert denn bitteschön, ob ich mit dem Patient jetzt eine halbe Stunde über Lifestyle-Management gesprochen habe. Ja, das funktioniert dann, wenn der Patient eine Rechnung bekommt und überprüft und sagt, jawohl, Dr. Knapp hat mit mir eine halbe Stunde gesprochen, das ist korrekt abgerechnet, das stimmt. Aber es bekommt er ja nicht mit, wie überhaupt ein Patient, der gesetzlich versichert ist, überhaupt nicht mitbekommt, was bei ihm denn jetzt gemacht wurde und was es gekostet hat, sondern es geht da direkt an die Krankenkasse und der Patient ist an diesem Prozess überhaupt nicht beteiligt. Und das ist eines der wesentlichen Punkte, warum unser System so in Schieflage ist, in meinen Augen zumindest.
So, Markus, ich befreie dich von dieser schwierigen Diskussion und würde dich zum Abschluss der Folge einfach nochmal kurz bitten, was sollen denn unsere Hörer, Hörerinnen aus der heutigen Folge denn mitnehmen?
Also zunächst mal, dass nicht jeder, der sich durchchecken lassen möchte, herz-kreislauf-mäßig sofort zum Kardiologen muss, die Basisuntersuchungen und auch die Entscheidung sollte nach Absprache und Voruntersuchung vom Hausarzt erfolgen. Und ansonsten haben wir eine sehr große Individualität bei verschiedenen Patientengruppen, Alter, Geschlecht, Vorerkrankung, Risiko. Und das heißt, jeder einzelne Patient wird sich individuell immer mal wieder vorstellen und das wiederum ist eine Absprache zwischen dem Kardiologen und dem Patient. Und das ist so, würde ich jetzt mal sagen, die Botschaft dieser Folge, dass es von 3 Monaten bis 5 Jahren alle Spannbreiten gibt, wann man sich beim Kardiologen vorstellen muss.
So, Markus, herzlichen Dank an der Stelle. Und ich habe mir ein paar Stichpunkte aufgeschrieben, zu denen wir durchaus Folgen machen können. Also soll heißen, es geht immer weiter. Übrigens haben wir in der Folge 97 sehr explizit darüber gesprochen, warum es so schwierig ist, bei euch Termine zu bekommen. Also wer das nochmal en bloc im Detail sich anhören möchte, Folge Nummer 97.
Ja, Thomas, genau. Schön, dass du dich daran erinnert hast. Wir haben ja mittlerweile ein Repertoire, dass wir eigentlich bei jeder Folge auf 10 weitere verweisen können. Aber deswegen immer wieder die Aufmunterung an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Einfach mal schauen, was haben wir denn bisher gemacht und was könnte mich denn noch interessieren. Und einfach diesen Podcast nutzen. Es schadet, glaube ich, nicht.
Punkt.
Jawohl.
Markus, einen schönen, in dem Fall Sonntag, wünsche ich dir.
Bis zum nächsten Mal, Thomas. Danke. Tschüss.
Ciao.
Schauen Sie mal bei uns vorbei unter www.handaufsherz-podcast.de und bleiben Sie immer über uns auf dem Laufenden auf unserem Instagram-Account. Hand aufs Herz, Ihr rezeptfreier Mediziner-Talk. Rund ums Thema Herzgesundheit.
Eine Produktion der Sounds GbR, Krug und Hecking. Bearbeitung und Musik: Tim Hecking.